Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Das Markus-Evangelium. Wer ist Jesus? Der Messias? Der Sohn Gottes? Manchmal hat man Schwierigkeiten zu verstehen, wer er ist und worum es bei ihm geht. Auf dieser Reise durch das Markus-Evangelium wird deutlich, dass es in diesem Buch nicht nur ein Geheimnis gibt, sondern auch eine erstaunliche Offenbarung über Jesus. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid bei dem Betrachtungsthema, das uns die vergangene Woche beschäftigt hat und uns heute hier miteinander beschäftigen wird. Es geht um Jüngerlehren, Teil 2, Markus 10. Meine Gesprächspartner sind der Martin, die Rebecca und der Heinz. Ich begrüße euch ganz herzlich. Ich freue mich, dass wir miteinander dieses spannende Kapitel näher betrachten können. Bevor wir einsteigen, wollen wir nach guter Gewohnheit miteinander die Augen schließen und beten. Unser großer Gott, danke, Herr, dass du uns die Gelegenheit gibst, dein Wort zu öffnen und miteinander zu studieren und nachzudenken über das, Herr Jesus, was du damals deine Jünger gelehrt hast. Wir wollen auch deine Jünger sein, wir wollen deine Lehren recht verstehen und wir bitten dich, dass du uns durch deinen Heiligen Geist führen mögest, durch dieses Kapitel, durch diese Verse und die verschiedenen Gedanken, die du dort hineingegeben hast. Danke, Herr, für deine Begleitung. Amen.
Amen.
Ja, es ist ein ganzes Kapitel und wie das in Evangelien so ist, hat ein Kapitel verschiedenste Themen für uns bereit. Wir werden mit einem beginnen, über das wir ausufernd reden könnten. Wir schauen mal, wie weit wir darüber sprechen. Ich würde es eher kurz halten, weil noch so viel anderes auf uns wartet. Das Erste, das wären eigentlich die ersten 12 Verse, so viel möchte ich nicht mit euch gemeinsam lesen. Ein bisschen Zeit sparen, ich glaube, es genügt, wenn wir die ersten 9 Verse miteinander lesen und uns dann ein paar Fragen zu Ehe und Ehescheidung stellen. Rebecca, darf ich dich bitten, die Verse zu lesen. Markus 10, 1 bis 9, bitte.
Und er machte sich auf und kam von dort in das Gebiet von Judäa und jenseits des Jordans. Und abermals lief das Volk in Scharen bei ihm zusammen. Wie es seine Gewohnheit war, lehrte er sie abermals. Und Pharisäer traten zu ihm und fragten ihn, ob ein Mann sich scheiden dürfe von seiner Frau. Und sie versuchten ihn damit. Er antwortete aber und sprach zu ihnen, was hat euch Mose geboten? Sie sprachen, Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden. Jesus aber sprach zu ihnen, um eures Herzens Härte willen hat er euch dieses Gebot geschrieben. Aber vom Beginn der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau hängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden.
Dankeschön. Wenn wir jetzt bei Lukas nachschlagen würden, dann würden wir nur einen Vers finden, Lukas 16, 18, wo wir hören, dass man sich nicht scheiden lassen soll. Hier haben wir es ein bisschen ausführlicher und bei Matthäus wird es noch ausführlicher. Da wird sogar auf einen Scheidungsgrund eingegangen. Entschuldigung. Mich würde interessieren, wenn ihr das hier betrachtet, diese Verse, ist ja so ein Hin und Her zwischen den Pharisäern und Jesus. Was würdet ihr unterm Strich sagen? Darf man sich scheiden lassen oder nicht?
Also ich habe jetzt nochmal in das 5. Buch Mose geschaut, um wörtlich zu sehen, was dort steht. Und die Salopperie, mit der die Pharisäer das hier zitieren, ist von Mose aus nicht gegeben. Also in Mose steht klipp und klar, dass der Grund ist, dass er etwas Anstößiges an ihr findet, wörtlich, die Blöße einer Sache. Also da ist schon ein schwerwiegender Grund vorhanden, der vielleicht auch moralisch gedeutet werden kann. Das wird nicht genau gesagt, aber das ist jedenfalls keine Lappalie. Und das, was Jesus dann erklärt, sagt, naja, das ist Herzenshärtigkeit, eure Herzenshärtigkeit deshalb. Der liebe Gott könnte sich's auch anders vorstellen, nicht? Die Herzenshärtigkeit also, ist es.
Man könnte sich da vorstellen, nach 5. Mose 24, irgendetwas mit Nacktheit, wohl ein sexuelles Vergehen, steht da im Raum. Und Jesus macht hier deutlich, dass die Herzenshärte dazu führt, vielleicht diese Sache, die vorgefallen ist, nicht vergeben zu wollen, sondern es als Anlass zu nutzen, um aus dieser Ehe zu gehen, sich zu verabschieden. Man könnte es so verstehen.
Ja. Ich meine, irgendwie kommt das so raus. Da gibt es diese Diskussion zwischen den beiden. Und Jesus schließt das eigentlich ab mit der Aussage in Vers 9. Was nun Gott zusammengeführt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Ja. Also würde ich mit Jesus sagen, nein, Scheidung ist nicht angedacht. Dass es dafür natürlich Ausnahmen gibt, das kenne ich von Jesus auch. Im Matthäus-Evangelium macht er das auch klar. Aber das ist der Grundsatz. Gott führt zwei Menschen zusammen, die sind dann eins. Warum sollen die sich scheiden?
Mhm. Ja, die spitzfindige Frage ist dann, wann weißt du, ob Gott es zusammengeführt hat? Habe ich auch schon gehört. Nicht? So quasi, ja, wer ja, weiß.
Natürlich, wenn du jetzt sagen würdest, darf man sich scheiden und dann gibt es ein Ja, dann kommen die nächsten Fragen ein. Wann und warum und wieso und unter welchen Umständen? Und das gibt es natürlich auch alles, aber ich glaube, das ist in der Ausnahmeregel drin.
Mhm. Ja. Also da gibt es eine Ausnahme, wir haben sie jetzt hier bei Markus nicht, wir haben sie auch bei Lukas nicht, aber Matthäus 5 haben wir sie, Vers 32 oder Matthäus 19, Vers 9, da sagt Jesus, sei denn wegen Hurerei, Porneia wird da erwähnt. Es geht also, wie du schon angedeutet hast, Heinz, es geht um irgendeine Art von sexuellem Vergehen. Ja? Und ja. 5. Mose 24, 1 ist von Erwart, da war die Rede, da geht es also um irgendeinen Tatbestand, der mit einer schändlichen Nacktheit zu tun hat. Jesus scheint genau darauf einzugehen. Und wie wir hier auch lesen, ist es genau der Kontext, aus dem heraus die Pharisäer ihn herausfordern, ihn versuchen.
Und allerdings ist Jesus konsequenter noch, weil bei Mose hast du diesen Satz, nicht, der Mann darf sie entlassen. Umgekehrt nicht. Bei Jesus, der geht in beide Richtungen dann hier. Mhm. Nicht? In Vers 11, 12, nicht, da sagt er, wenn ein Mann seine Frau entlässt, soll er nicht machen. Wenn eine Frau ihren Mann entlässt, soll sie nicht machen. Mhm. Also da hast du eher eine Art Gleichstellung, beide haben Möglichkeiten, die sie aber dann so nicht nutzen sollen. Mhm. Jetzt kann man natürlich sagen, und das ist etwas, was immer wiederum passiert, wenn es dann doch passiert ist, ja, was soll man jetzt machen? Und ich würde sagen, Jesus zeigt uns hier ein Ideal. Wenn es aber nicht dem Ideal entsprochen hat, was geschehen ist, dann wird Jesus auch vergeben. Und wird Jesus das Leben weitergehen lassen. Das ist etwas, was dann manchmal in der Gemeinde nicht immer funktioniert, nicht? Also dann so eine Art unvergebbare Sünde. Wenn da was passiert ist, was nicht gut ist, dann redet man noch in 20 Jahren davon. Und richtig. Das ist nicht das, was Jesus sagt.
Da baust du gerade eine Brücke zu der nächsten Frage, die ich euch gerne stellen wollte, um in die Gemeinde ein bisschen hineinzukommen. Wenn wir in der Gemeinde eine Scheidung vor uns haben, wir gehen jetzt mal nicht näher auf die Hintergründe ein, sagen wir mal, ist es was vorgefallen, ist es zu einer Scheidung gekommen. Wie soll Gemeinde mit den beiden umgehen, die davon betroffen sind?
Ja, mitfühlend. Mhm. Die Leute haben so ein Riesenproblem, das sie bewältigen müssen. Selbst wenn dann wirklich alles zerbricht, das ist ja ein Niederschlag. Mhm. Dann soll sie nicht noch das Gefühl haben, die Gemeinde lässt sie auch noch im Stich in der Situation.
Und ich denke vor allem in der Scheidung, man verliert ja die Familie auf eine Art. Und gerade dann sollte die Gemeinde die Familie sein für beide Partner. Mhm.
Du hast angesprochen, Heinz, ist es manchmal gerade bei dieser Sache so, überhaupt würde ich sagen, bei allem, was irgendwie mit Beziehung, mit Sexualität zu tun hat, dass es von der Gemeinde vielleicht anders bewogen wird, ja, oder anders bewertet wird als bei anderen Tatbeständen. Wir tun uns vielleicht leichter mit jemandem, der des Diebstahls überführt wurde, als jemand, der die Ehe gebrochen hat. Mhm. Jetzt mag ich gar nicht ins Detail gehen, wie man das Einzelne bewertet. Beides ist nicht in Ordnung. Ich glaube, auch auf der persönlichen Ebene ist natürlich ein Ehebruch schwerwiegender, als vielleicht irgendwas mitgehen gelassen zu haben. Aber ein langes Nachtragendsein der Gemeinde kann natürlich etwas, das ohnehin schon sehr schmerzhaft und traumatisch ist, nochmal verschlimmern. Jetzt haben wir aber durchaus, möchte nicht zu lange da bleiben, aber zumindest es kurz ansprechen, haben wir durchaus auch klare Regelungen in unserer Gemeindeordnung und als Gemeinde hält man sich ja auch daran, die auch, wie soll ich sagen, eine gewisse Vorgehensweise erwartet, wie umgegangen wird mit denen, die geschieden sind. Vielleicht könnt ihr mir da kurz helfen, weil das in der Lektion auch angesprochen wird, so die Frage, wie sollte Gemeinde denn verfahren? Hat sie denn die Freiheit zum Beispiel nur mitfühlend zu sein? Muss sie nicht auch Konsequenzen ziehen?
Ja, die Konsequenzen. Wenn man von Konsequenzen redet, dann muss eine Sachlage vorliegen, die sehr eindeutig ist, sehr klar und auch womöglich noch begleitet von etwas, wo keine Reue sichtbar ist oder so. Also nehmen wir so, solche Fälle, dann wird die Gemeinde sagen, na, so geht's nicht, nicht. Das ist klar. Und dann kommen eben die ganzen Sachen mit korrigierender Seelsorge. Aber wir haben nicht nur solche Sachen. Also das ist ja exemplarisch, was im Gemeinde in der Gemeindeordnung steht, nicht? Das ist exemplarisch. Aber das Ganze ist sehr verästelt und sehr schwierig in vielen Punkten. Und ja, vielleicht muss man auch manchmal die Not sehen.
Entsprechend sensibel umgehen mit der Situation, mit den mit den Akteuren, die betroffen sind, ja?
Ja, Sachverhalte, bei denen Menschen betroffen sind, und da geht es ja um Beziehung, sind immer komplex und vielleicht auch kompliziert. Und wie will das jemand bewerten von außen, ist gar nicht so einfach. Also zu deinen Dingen kommt vielleicht auch noch der Öffentlichkeitscharakter dazu. Ja. Also wenn etwas sehr drastisch ist oder vielleicht auch über die Gemeindeöffentlichkeit hinausgeht in die Gesellschaft.
Ja.
Da gibt es vieles zu bedenken. Und ich denke, ja, dieses Bedenken kann da sein, soll da sein. Aber wie ihr schon gesagt habt, das Mitfühlen muss da sein. Mit beiden Seiten, wenn es geht. Ja.
Und selten ist ein Fall wirklich klar. Also wir drei haben ja auch als Pastoren für einige Jahre gearbeitet, haben Verschiedenes miterlebt, und in der Gemeinde gibt es doch immer wieder Probleme, was Beziehungen angeht. Und ich habe mir manches Mal gedacht, ich hoffe, ihr könnt mir danach sehen, ich habe manchmal gedacht, wie schön es wäre, wenn es einfach blanker Ehebruch gewesen wäre. Ein klarer Sachverhalt, mit dem man umgehen kann. Aber in der Regel hatte ich das nicht. Sondern wenn es da schwierig wurde und Richtung Scheidung ging, dann waren das Inkompatibilitäten, dann waren das gewisse Egoismen, die da gewesen sind, dann waren das Unverzeihlichkeiten in anderen Lebensbereichen, wo es ganz schwer war, überhaupt zu sagen, wer hat jetzt wie Schuld, wenn man die Frage überhaupt stellen muss. Und oft kam ich zu der Erkenntnis, zu der Einsicht zu sagen, die beiden, die haben beide nicht gelernt, wirklich christlich, mitfühlend, barmherzig, großzügig, hingebungsvoll miteinander zu verfahren. Und dann kann man nicht sagen, okay, der ist schuld und der andere hat jetzt ein Recht zum Beispiel auf Ehescheidung, Wiederheirat und so weiter. Das ist kompliziert auch.
Das mit dem Recht ist das Allerkomplizierteste.
Ja.
Weil wem will ich das Recht jetzt zusprechen? Und wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Also bleiben wir bei dem Wort Jesu auch. Das ist schwierig. Ich würde einfach die Gemeinde ermutigen, hier in ihrem Urteil zurückhaltend und in der Art, wie sie verfährt, liebevoll zu sein. Ich meine, es gibt Dinge, die sind klar. Und da muss man dann auch einen gewissen Schutz. Es gibt auch Verhältnisse, da gibt es Täter und Opfer, nicht? Also, da sollen wir uns nicht zurückhalten. Da müssen wir dann klar das Opfer schützen und den Täter klar in Schranken weisen. Das ist völlig klar. Aber vieles ist, wie du es jetzt andeutest, ein bisschen schwierig zu durchschauen und vielleicht auch ein bisschen indifferent und so. Und da wollen wir nicht allzu oberschlau sein.
Ist ja oft schwer, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Man erfährt ja häufig erst davon, dass es schwierig läuft, wenn es eigentlich schon so schlecht läuft, dass man nichts mehr tun kann.
Das ist die Regel, ja.
Das ist so in unserer Gemeinde.
Ne? Das ist die Regel.
Rühren wir uns ja nicht, weil wir glauben, das ist ja ein Eingeständnis unserer schlechten Geistlichkeit.
Ganz genau. Ja. Und dann holt man sich natürlich auch keine Hilfe. Man holt sich keinen Rat oder Beistand oder einfach ein bisschen Verständnis, dass einem vielleicht Kraft gibt, die Situation besser durchzustehen. Da würde mich interessieren, bevor es soweit ist, wo seht ihr denn da die Verantwortung der Gemeinde oder von uns als Gemeindeglieder? Wie kann man denn helfen, dass Ehen in unserer Gemeinde gestärkt werden? Wie können wir da präventiv arbeiten, dass es gar nicht erst so weit kommt, dass man über Scheidung nachdenken muss? Können wir überhaupt als Gemeinde da auch etwas zu beitragen?
Ich denke auf jeden Fall offener das Thema auch ansprechen, sei es jetzt vom Podium durch Predigten oder eben auch, dass es Seminare oder was auch gibt. Wie kann man gut miteinander kommunizieren? Ich glaube, daran scheitert es ja oft. Und zumindest von meinem Hintergrund, ich weiß, Bauernfamilien, da redet man nicht so viel miteinander. Und dann Kommunikation ist eine Herausforderung.
Ja.
Und wenn man da jetzt zu Hause nicht lernt, wo kann man sonst lernen als in der Gemeinde? Ja?
Danke.
Ich glaube, da hat unsere junge Gemeinde jetzt tatsächlich einen Vorteil, weil die eher gewohnt sind, über solche Dinge zu sprechen. Und das muss man einfach pflegen und aufrechterhalten. Und ich glaube, dass sich das über die Zeit auch ändern könnte, dass in der Gemeinde das durchaus etwas ist, wo Menschen ein Auge drauf haben. Also wenn man eng zusammen ist, wenn man Freundschaften hat, dann werden Freunde hoffentlich auch helfen können oder auch einmal einen Ratschlag geben oder zuhören. Und ich denke, dass das wichtig ist.
Das ist für mich auch wichtig, den Mut zu haben, einfach mal einen guten Freund anzusprechen, zu sagen, ich habe den Eindruck, es geht dir nicht so gut, ja, oder euch beiden geht es nicht gut miteinander. Kann man euch irgendwie helfen? Dass man auch den Mut hat, nah dran zu sein und einfach mal zu sagen, ich möchte gerne helfen, wenn du bereit bist, dich mir anzuvertrauen, wenn das in Ordnung ist.
Das ist sehr, sehr mutig. Also ich glaube, da gibt es durchaus Beispiele auch, wo Menschen das versuchen und gar nicht gut landen.
Ja.
Weil man sie zurückweist dann und so weiter. Und das wäre aber gut, hätten wir diese Offenheit, nicht? Dass der eine sich das sagen traut und der andere dann auch sagt, ja, ich könnte eigentlich schon Hilfe gebrauchen.
Ich glaube, da schwingt eine Menge an Scham mit. Eine Peinlichkeit, wenn überhaupt jemand merkt, dass es da gerade ein bisschen knirscht zwischen mir und meiner Frau. Ja. Wenn vielleicht sogar jemand merkt, dass da irgendwie Streit in der Luft liegt. Ja. Das möchte man sich auch nicht eingestehen.
Ja.
Ich habe den Eindruck, in unserer Gemeinde ist das, ich will der Gemeinde keinen Vorwurf machen, keiner sagt das so. Ja, es wird oft das Gegenteil gesagt, aber der Eindruck ist irgendwie da, wenn du ein gutes geistliches Leben führst, dann wird deine Ehe der Himmel auf Erden sein. Und wenn das nicht so ist, dann lässt das Rückschlüsse auf deine Geistlichkeit, auf deinen Glauben, auf deinen Bekehrungszustand zu. Und so hat man vielleicht gerade, wenn der Glaube einem sehr wichtig ist oder man eine gewisse Stellung in der Gemeinde hat, vielleicht umso mehr Scheu, sich jemandem anzuvertrauen.
Ich sage es ganz drastisch. Wir lieben das Gleichnis vom verlorenen Sohn, aber wir können nicht damit umgehen, wenn es verlorene Söhne oder Töchter in der Gemeinde gibt. Das ist schon eine Schwierigkeit, das müssen wir zugeben.
Ja. Und vielleicht braucht es da, du hast Kommunikation angesprochen, Rebecca, tatsächlich auch offenere Worte, auch mal in der Predigt. Ja? Mhm. In Seminaren, da gehen vielleicht eher die hin, die jetzt speziell dazu was suchen, aber in der Predigt, wo man es einfach mal so hört, auch wenn man gerade nicht betroffen ist, dass man mal erfährt, okay, auch sowas wie eine Konfliktsituation ist in jeder Art von Beziehung etwas, das auch zum Normal dazugehört und wie man damit gut umgehen kann. Dass man da vielleicht nicht so eine Scheu hat, auch mal zu sagen, du, gerade da und da, ja, da haben wir auch so ein Konfliktthema, sag mir doch mal, wie habt ihr das geschafft? Ich glaube, da könnten wir viel voneinander profitieren, wenn da Offenheit, mehr Offenheit da wäre. Ja. Wir haben noch so viel mehr in Markus Kapitel 10. Ja, ich habe schon gesagt, ich möchte nicht zu lange hier verweilen. Ist schon ein bisschen länger geworden. Gehen wir ein bisschen weiter zu den Versen 13 bis 16. Martin, würdest du die bitte lesen? Jesus und die Kinder.
Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie.
Wir haben hier vielleicht so eine Art roten Faden in diesem Kapitel. Es geht um das Reich Gottes und wie man dieses Reich erlangt. Wir haben am Anfang was mit der Ehescheidung, am Ende haben wir noch was mit einem Blinden, der geheilt wird. Aber das zentrale Thema ist eigentlich die Frage nach, wie erlange ich das, ich sag mal, das ewige Leben. Ich würde von euch gerne wissen, wenn ihr euch diese wenigen Verse hier betrachtet, was haben die Kinder uns Erwachsenen voraus?
Ganz ehrlich habe ich auch, das gibt ja auch die Parallelstelle in Matthäus, nicht Matthäus 19, wo das auch kommt und da sagt er auch, ihnen gehört das Reich Gottes. Ich habe den Eindruck, ich meine, in der Kirche hat man das so gelöst, dass man die Kindertaufe eingeführt hat, nicht so, um sie ja sicher zu haben für das Reich Gottes. Ich behaupte, diese Sorge ist unbegründet, weil die Kinder sowieso Gott gehören. Es ist im Laufe des Erwachsenwerdens, dass sie in Gefahr kommen, Gott zu verlieren. Das Kind, das gehört sowieso dem lieben Gott. Und wenn da wirklich was passiert, was uns traurig macht, weil es vielleicht ums Leben kommt oder so, um dieses Kind muss ich mir keine Sorgen machen. Denn Gott wird es wiederbringen. Ihnen gehört das Reich Gottes. Ich glaube aus Prinzip, denn sie sind ins Dasein gekommen, ohne ihr Zutun. Mhm. Und der liebe Gott hat sie einfach lieb. Es fällt mir auf, er sagt unwillig. Ich lese nicht im Evangelium normal, dass Jesus irgendwann unwillig wird.
Da muss schon eine Menge passieren.
Oder die Geduld verliert. Aber hier hat er offensichtlich nicht die freundlichsten Regungen im Herzen, wenn es um die Kinder geht.
Ja.
Da hält er die Hand drauf.
Es ist ein ernstes Thema offenbar. Ja.
Da hält er die Hand drauf.
Ja.
Also für mich kommt da noch ein bisschen dazu, dass man sich überlegen kann, musst du etwas tun, was ein Kind tut? Also ist die Betonung hier empfangen wie ein Kind? Also ist es das, was ein Kind so tut, ich empfange? Oder ist es mehr die Stellung eines Kindes? Empfangen, so wie ein Kind das ist. Ich bin mir da gar nicht so sicher, was Jesus genau meint, ehrlich gesagt. denn die Kinder kommen ja nachher nochmal vor, in Vers 24, auch wieder mit dem Reich Gottes. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, zu den Jüngern, liebe Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen? Also lese ich das direkt danach, gibt da eigentlich ihnen so irgendwie indirekt zu verstehen, für euch ist das Reich Gottes da. Wir hatten das auch schon mal in einer Lektion zu den Gleichnissen so. Euch ist es gegeben. Und vielleicht ist es dann mehr so die Stellung eines Kindes, dass er eigentlich nichts beanspruchen kann in der damaligen Gesellschaft. Ein Kind ist eigentlich so gut wie rechtlos. Erst wenn es dann ins Erwachsenenalter übergeht, das mag vielleicht ab 12 sein oder auch später, dann hat es eine Position. Also wie nimmst du das Reich Gottes ein? Wie jemand, der ein Recht darauf hat oder wie jemand, der einfach nur da ist und empfangen kann?
Du sprichst ja so einen weiteren roten Faden an, der als Antwort auf die Frage nach dem Reich Gottes auch gewertet werden kann. Ich sehe da nämlich in einer weiteren Geschichte im gleichen Kapitel, wenn es darum geht, welche Stellung Johannes und Jakobus mal haben werden in der Zukunft, da kommt eine ganz ähnliche Antwort, die mich an Kinder erinnert. Da heißt es in Vers 43, 44, so aber ist es nicht unter euch, sondern wer unter euch groß werden will, wenn man so möchte, erwachsen, soll euer Diener sein, ja, so wie ein Kind, das die einfachsten Dienste verrichtet. Und wer von euch der Erste sein will, soll aller Sklave sein. Also irgendwie zieht sich das durch diese Erfahrungen hier hindurch. Da haben wir schon mal einen wichtigen Punkt festgehalten. Kinder, für Kinder ist es schwer, Stolz und Stellung zu behaupten. Sie sind die einfachsten, die auch eher vielleicht am Rande der Gesellschaft stehen. Man will Kinder haben, aber man achtet sie nicht sehr. Das wird hier deutlich. Wie können wir Erwachsene denn sein wie Kinder?
Ich glaube, wenn wir verstehen, dass es alles unverdient ist, weil für ein Kind arbeitet nicht, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und so ist es auch im Reich Gottes. Wir arbeiten nicht dafür, dass wir es uns verdienen. Also wenn man das Verständnis hat, dann glaube ich, ist man auch viel dankbarer einfach für, was Jesus getan hat und noch immer tut. Ja.
Wir sagen ja auch, wir sind Kinder Gottes. Ich meine, mal ganz von der Sprache her, sich als Kind zu bezeichnen, Kind von Gott bedeutet, ich bin völlig abhängig von meinem Vater. Ich meine, was kann ich dazu tun? Und ich denke, das ist das, was es heute betrifft. Bin ich als Christ jemand, der sich völlig in der Abhängigkeit von Gott befindet und sich auch so versteht und sich so verhält?
Ihr gebt mir die perfekten Vorlagen für das Nächste, was ich ansprechen möchte. Deshalb würde ich jetzt gerade mal direkt weitergehen in die nächsten Verse. Wir verlassen das Thema nicht. Wir gehen nur noch so ein bisschen weiter. Heinz, wenn du die Verse 17 bis 21 lesen könntest. Und bitte vor dem Hintergrund, müssen wir etwas tun oder nicht?
Ja, und auch sehen, dass das direkt anschließt. Nicht 17 geht gleich weiter, als er auf den Weg hinausging. Also von diesem Treffen mit den Kindern weg, so stellt das hier dar. Als er auf den Weg hinausging, lief einer herbei, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Die Gebote weißt du. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst nichts vorenthalten, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sprach zu ihm, Lehrer, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach.
Dankeschön. Ja, und wir lesen dann weiter, dass er traurig wegging. Er hatte viele Güter. Wir wissen nicht, wie die Geschichte insgesamt ausging, aber für den Moment hat er sich mal nicht für die Nachfolge entschieden. Hoffentlich später noch, ja. Was mir hier auffällt, ist, gerade vor dem, was wir vorher besprochen haben, ein Kind nimmt das Reich Gottes einfach selbstverständlich an. Jetzt kommt hier die Frage, wie kriege ich das ewige Leben? Und Jesus antwortet mit den Geboten. Und als das noch nicht langt, sagt er, verkauf alles, was du hast. Könnt ihr mir das erklären? Das wirkt widersprüchlich. Er hätte auch sagen können, glaube an den Menschensohn. Folge ihm nach. Und dann setze so eine Messlatte.
Also das alles verkaufen und ihm nachfolgen schließe ich ja nicht aus, dass das nicht bedeutet, glaube an ihn. Weil wenn du an ihn glaubst, dann glaubst du nicht mal an das alles, was du hast. Weil er hat sich ja an das, also dass sein Glaube war ja darauf, sein Vertrauen war in dem, was er hatte, seine ganzen Güter. Ich glaube, also eigentlich geht das ja in die gleiche Richtung, wenn du es verkaufst und dann wächst auch dein Glaube, weil du hast nichts anderes, wo du dich dranhängen kannst.
Er muss jetzt Jesus dann vollends vertrauen, auch in der Versorgung, in dem Hier und Jetzt schon. Ja. Nicht erst, was das ewige Leben angeht. Ja,
ja, eigentlich muss er wie ein Kind werden. Ne? Er hatte nichts mehr danach und er kann auf nichts mehr bauen. Und er ist ja reich. Und das bedeutet ja, er hat was geleistet in seinem Leben. Jetzt gib das, was du geleistet hast, die Erträge, gib sie alle her. Und folge mir nach. Also wenn ihr nicht werdet wie ein Kind, das ist praktisch eine Art Auslegung jetzt, die er macht. Ja,
kindliche Abhängigkeit, die von einem Erwachsenen gefordert wird.
René, du hast gesagt, wir sollen es lesen mit dem Blick auf, was ich tue.
Genau.
Nicht? Wenn ich das jetzt so sehe, dann tut der ja dauernd was. Er hält die Gebote. Und so wie Jesus aber argumentiert, Jesus würde nicht sagen, lieber Freund, das bildest du dir nur ein. Eigentlich kannst du aus deiner eigenen Kraft das gar nicht, auf die Diskussion lässt sich Jesus nicht ein, sondern er führt ihn an einen Punkt, wo er von selber einsieht, dass er das nicht kann. Und deshalb sagt ihm, okay, wenn du das wirklich alles gemacht hast, und jetzt sage ich dazu, im rechten Geist, in der rechten Abhängigkeit von Gott, dann kann dir das Nächste nicht schwerfallen.
Richtig. Und das finde ich interessant. Ihr beachtet übrigens auch, es ist wieder die Rede von Kindheit und Jugend, Vers 20, ja. Dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Vorher war das Thema gerade die Kinder, die das Reich Gottes erben. Und dann hören wir in Vers 21, Jesus blickt ihn an und gewinnt ihn lieb. Also Jesus weiß, das ist aufrichtig. Da kommt keiner, um mich zu versuchen. Da kommt keiner, mich herauszufordern. Der meint es ernst, der sucht wirklich. Und er hat von klein auf den Glauben kennen und lieben gelernt. Jesus mag diesen Mann. Und so spricht er jetzt die Sache mit dem Reichtum an. Hätte man es nicht leichter machen können? Ich stelle jetzt eine Frage, die in verschiedenen Settings ja immer mal wieder so aufkommt, auch in den Lektionsgesprächen. Ist Reichtum denn unmoralisch?
Nein, sicher nicht. Kommt darauf an, wie man es erworben hat. Ne? Kann schon unmoralisch sein. Aber bei dem ist das wahrscheinlich nicht anzunehmen, oder?
Es wirkt nicht so, wenn er die Gebote gehalten hat, hat er wohl nicht gestohlen und nicht betrogen, um den Reichtum zu erlangen.
Und übrigens fällt mir gerade auf, das gefällt mir, er tut so ein bisschen auch wie ein Kind. Ja? Er läuft herbei, das passiert im Markus-Evangelium nur zweimal, dass jemand läuft zu Jesus und fällt vor ihm nieder. Also man ist so wie ein Kind zum Papa, ne? Und dann, was soll ich machen?
Ja.
Schon also demütiger.
Schon so ehrlich. Ja. Ein Reichtum ist natürlich nicht das Problem, es sei denn, das Herz hängt halt daran. Und das ist das Problem, das Jesus hier ganz scharf erkennt. Ne? Diagnostischer Blick, sieht das Herz des jungen Mannes und er weiß, was er braucht.
Verstehe ich denn richtig? Das, was Jesus hier sagt, verkaufe, was du hast, gib's den Armen, das wäre jetzt keine Anweisung, die für jeden von uns gilt? Man muss bedenken, die frühe Mönchsbewegung, bevor es richtig Mönchtum war, die Eremitenbewegung damals, als sie begonnen hat in Ägypten, die basierte vor allem auf diesem Text hier. Dass die Leute damals gesagt haben, das gilt für jeden. Ich muss also alles verkaufen, alles zurücklassen. Gib's den Armen und dann fliehe ich am besten noch vor der Welt und deren Versuchungen. Inwieweit trifft das, was er hier sagt, auch auf uns zu?
Naja, in den folgenden Versen wird das ja dann noch erläutert. Ich meine, wir haben in den Evangelien, glaube ich, an mehreren Stellen dieses jüdische Weltbild. Wenn jemand reich ist, dann ist er von Gott gesegnet. Ja. Wenn jemand arm ist, ist er von Gott verflucht. Geschichte vom reichen Prasser und dem armen Lazarus, nicht? Und Jesus dreht dann diese Sachen immer um und der Arme kommt ins Reich Gottes und der Reiche nicht. Das ist ja die Diskussion, nicht? Wie schwierig ist es für einen Reichen ins Reich Gottes? Und die Jünger sind entsetzt. Die Jünger sind entsetzt, weil das ja in ihrem Denken anders sein muss, nicht? Sie gerieten ganz außer sich, heißt hier, und sie sprachen zueinander, wer kann dann errettet werden? Und der das ist, glaube ich, jetzt das, dass wir verstehen, und da kommt jetzt das Kindliche wieder rein. Es geht nicht um das, was jemand von uns leisten kann, um gerettet zu werden, sondern bei Menschen ist es eben unmöglich. Du kannst nichts tun. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich, auch deine Errettung und deine Erlösung. Und der Reichtum ist eine Nebensache, die auch zur Ehre Gottes eingesetzt werden soll. Ist nicht ein Ausdruck von, das kann ich jetzt alles genießen, das gehört mir und super, Gott hat mich gesegnet. So haben es die Pharisäer gesehen.
Also der richtige Umgang mit dem Reichtum wird entscheidend sein. Ich würde es gerne ein bisschen so in unseren praktischen Alltag hineinholen und ein bisschen noch wegkommen von dem Geld. Bei diesem reichen Jüngling war das Geld offenbar ein Problem. Ich sage mal, es ist zum Götzen für ihn geworden. Wir sehen, die ganze Hingabe an Jesus, die leidet darunter, dass der Reichtum einfach im Wege steht. Wie können wir dann erkennen, was bei uns das Thema ist? Das ist vielleicht nicht der Reichtum, vielleicht haben wir gar keinen Reichtum. da mag es was anderes sein. Wie kann ich ganz ehrlich erkennen, was mein Problem ist, dass meine Hingabe, meine Nachfolge dadurch gestört wird?
Ich glaube, den Test, den Jesus hier macht mit diesem, ja, gib's auf, den kann man ja selbst auch machen. Wäre ich jetzt okay, wenn ich jetzt meine Arbeit aufgebe oder mein Haus oder was auch immer? Und wenn man das sich so selbst überlegt und ganz ehrlich zu sich selbst ist, da glaube ich, wenn man ganz ehrlich ist, dann weiß man schon, ob mein Herz jetzt dran hängt oder nicht.
So nach Römer 14, 22, ja, selig ist der, wenn er sich selbst prüft, sich nicht zu verurteilen braucht. Da muss man wirklich ganz ehrlich mit sich umgehen können.
Ja, das auf jeden Fall. Ja.
Vielleicht auch jemanden haben, der im Senat steht, den man mal fragen kann, ja, wie schätzt du das ein?
Das ist wichtig, dass man jemanden hat, wo man fragt, du, was würdest du sagen, ist vielleicht mein größtes Hindernis in der Nachfolge. Denn das Verkaufen mag nicht für alle gelten, aber folge mir nach, das gilt eindeutig für alle. Da macht Jesus keinen Abstrich. Das haben auch die Jünger verstanden. Ne? Petrus fordert es ja dann noch ein, ab Vers 28, es gehört ja alles irgendwie zusammen. Ne? Wir haben das verlassen, wir sind ja nachgefolgt, jetzt was kriegen wir? Und Jesus ist da auch irgendwie, was kriegen wir? Ist das die richtige Frage? Folge mir nach. Du wirst es dann eh kriegen, was immer du kriegen möchtest und bekommst von Gott.
Ich glaube, wir brauchen einen. Er geht schon auf die Frage ein, nicht? Ja, er geht ein und sagt, Jakobus, niemand und ist, der nicht hundertfältig wiederkriegt.
Er hätte auch sagen können, ist es doch ganz egal. Ja. Das ist das ewige Leben. Was kümmert es dich? Ja, ja. Und er antwortet so nicht.
Ja, das ist für mich auch sehr interessant. Ja. Der nicht hundertfach empfängt.
Ja, damit geht er wieder zurück auf das Gleichnis, ja, wo der gute Boden bis hundertfach tragen wird. Und dann macht er ihn klar, wenn ihr guter Boden seid, dann wächst einfach, bringt Frucht.
Das macht aber auch wieder, was du Martin vorhin angesprochen hast, deutlich, oder? Diese Abhängigkeit. Dieser Mann würde sich jetzt in Abhängigkeit begeben, wenn er sein Reichtum nicht mehr hat. Das hat er offenbar von klein auf nie kennengelernt. Er hat diesen Glauben nicht entwickeln müssen, dass Gott ihn versorgt. Und jetzt wird das Voraussetzung für seine Nachfolge und Jesus verheißt, ich kümmere mich. Du wirst erhalten. Du wirst sogar mitten unter Verfolgungen mehr erhalten, als du hattest. Ich habe den Eindruck, dass er ihm hiermit Mut machen möchte, wenn er hoffentlich noch nicht zu weit weggelaufen ist zu dem Zeitpunkt, ja. Oder den anderen, die Angst haben, die umherstehen, ihn Mut machen und sagen möchte, probiert es doch aus. Wenn ich dann die Sache, eine andere finanzielle in der Bibel denke, mit dem 10. Malachi 3, Vers 10, wo wir so deutlich hören, wir sollen ihn prüfen darin. Oder Haggai 1 und 2, wo es auch darum geht, zu prüfen, wie geht's ab diesem Tag, ja, wenn ihr den Grundstein gelegt habt zum Bau des Tempels. Also, dass wir in diesen Dingen, so habe ich den Eindruck hier, Gott ernst nehmen sollen, uns verlassen sollen und einfach erleben sollen.
Vertrauen, ne?
Ja, und da Vertrauen lernen wie ein Kind, das sich nicht fragt, wie wird der Kühlschrank voll und was steht morgen auf dem Tisch. Ist gar kein Thema für ein Kind.
Ja, aber es ist ja nicht so einfach in unserer Gesellschaft. Wir planen voraus für gewisse Dinge, ja, die wir, wo wir lange Zeit investieren und Energie, um sie dann zu bekommen.
Die Rente.
Ja, oder was immer, ja. Rente, Haus, Auto, you name it, ja, könnte man sagen. Und dann ist die Frage, ja, aber was ist das im Vergleich zu Jesus Christus und der Nachfolge mit ihm? Muss ich wirklich an die eigene Nase fassen, sich überlegen, wie du es vorher gesagt hast, Rebecca, also wäre ich wirklich bereit, das von heute auf morgen zu lassen, wenn es um Jesus geht?
Und da sind wir eigentlich schon beim Fortgang des Kapitels hier. Wenn ich mir das anschaue, haben wir im nächsten Abschnitt, Verse 32 bis 34, die dritte Leidensankündigung, das ist nichts Neues. Und doch, so wirkt es in den nächsten Versen, Verse 35 bis 45, haben das zumindest zwei Jünger immer noch nicht verstanden. Vermutlich der Rest auch nicht. Aber es wird dann deutlich, dass hier Jakobus und Johannes, Vers 35, die Söhne des Zebedeus, ganz offen zu ihrem Lehrer sagen, ja, erstmal so geschickt eingefädelt, Lehrer, wir wollen, dass du uns tust, um was wir dich bitten werden.
Das sind schon Kinder, oder?
Und so kurz vor der Kreuzigung. Das heißt, die kannten ihren Meister schon lange. Sie hätten doch eigentlich ihr Herz schon umgestaltet haben müssen. Jetzt kommen sie so und Jesus wusste doch ganz genau, was kommt. Ja? Aber er lässt sich darauf ein, antwortet Vers 36, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Und Vers 37, gib uns, dass wir einer zu deiner Rechten, einer zu deiner Linken sitzen in deiner Herrlichkeit. Mit anderen Worten, lass uns die Mächtigsten im Himmel sein. Was für ein Anspruch. Jetzt stelle ich mal die Frage, die sicher nicht einfach zu beantworten ist. Aber vielleicht habt ihr Ideen. Wie ist das möglich, dass diese beiden zu dem Zeitpunkt so lange mit Jesus unterwegs, all die Lektionen vorher gelernt, mit so einer Frage kommen? Gerne dürft ihr mir auch beschreiben, was ihr glaubt, wie Jesus sich gefühlt hat in dem Moment.
Vielleicht sind sie an dem hängen geblieben. Jetzt habt ihr alles aufgegeben. Jetzt sollten sie auch alles empfangen. Und dann können sie auch Großes erwarten, auf die Art. Ja?
gerade wenn es um das hundertfache Empfangen geht. Vielleicht haben sie gedacht, dann im Reich dort erstmal so richtig, ja?
Wenn es nicht so ernst wäre, wäre es fast schon lustig, was sie da machen. Man könnte ja sehr positiv ihnen gegenüber gewillt sagen, sie wollen ganz nah bei Jesus sein. Aber man merkt dann schon, dass das wahrscheinlich nicht die Absicht ist. Die anderen 10 sind sehr unwillig. Unwillig, Heinz, du hast das Wort vorher gebraucht. Mhm. Jesus war unwillig. Sind die anderen unwillig über sie? Was macht ihr da? Ne? Was ist mit uns? Und dann kommt dieser Streit auf. Ah, ich weiß nicht. Wie hat sich Jesus gefühlt? So eine gute Frage. Ja. Dachte er sich einfach nur, oh, Kinder? Oder dachte er, Mann, begreift ihr endlich? Oder sagt, ich meine auch noch dieses, wir wollen dann den Kelch trinken. Boah, wie tief muss das ihn treffen, wenn er weiß, um welchen Kelch es geht?
Und das, nachdem er ihnen gerade gesagt hat, was ihn erwarten wird. Sie hätten das besser einschätzen können. Also ich glaube, da wird es manchmal schwierig für uns hineinzuversetzen. Und doch würde ich nicht ausschließen, dass es vielleicht auch mir passieren würde in so einer Situation. Überwältigt vielleicht von dieser Freude des Zusammenseins und von dieser Ausstrahlung dieses Meisters, zu denken, da wartet noch was ganz Großes auf uns und ich will ganz vorne in der ersten Reihe stehen.
Ist es nicht so, dass Jesus immer wiederum dieselben Dinge sagt? Nicht? Ich meine, er erklärt es ja dann allen. Die sind unwillig, nicht? Dann erklärt er, nicht? Wer der Größte sein will, der soll euer Diener sein. Und wir wissen aber aus den späteren Berichten, noch am Tag, wo er verraten wird, am Abend, ist dieses Gespräch unter ihnen, wer der Größte ist. Also man kann sich da gar nicht vorstellen, Jesus wird das immer wieder gesagt haben und das ist ihnen nicht aus dem Kopf zu treiben. Und ich glaube, dass ihnen vieles erst im Nachhinein aufgefallen ist.
Nachdem sie diesen Kelch getrunken und die Taufe erlebt haben, da würde ich gerne von euch wissen, es kommt ja auch hier vor, ich bin jetzt in Vers 39, sie sprachen zu ihm, wir können es, getauft werden mit deiner Taufe, einen Kelch trinken. Und dann antwortete hier, den Kelch, den ich trinke, werdet ihr trinken. Und mit der Taufe, mit der ich getauft werde, werdet ihr getauft werden. Aber das Sitzen zu meiner Rechten oder Linken zu geben, steht nicht bei mir, sondern ist für die, denen es bereitet ist. Ja, mit anderen Worten, er lässt diese Frage mal offen. Um was geht es jetzt hier bei diesem Kelch, bei dieser Taufe?
Ich glaube, Jesus weiß genau, was er sagt. Also das ist ja der Kelch und die Taufe, das wird der Tod sein. Ein Tod für die Sache, ein Tod für Gott. Und das werden die Jünger offensichtlich auch geben müssen. Noch nicht zu dieser Zeit, das ist klar. Ich frage mich aber, ob die Jünger wirklich wissen, was mit Kelch und Taufe gemeint ist. Wissen sie wirklich, was sie da sagen, wenn sie sagen, wir wollen das? Oder sagen sie einfach nur, Herr Meister, was du sagst, das tun wir.
Wir müssen vielleicht ein bisschen nachsehen, dass der Kelch und der Bund des Blutes, der mit dem Kelch auch geschlossen wird, dass das noch aussteht. Ja, das letzte Abendmahl haben sie noch nicht gefeiert zu dem Zeitpunkt. Oder auch, was wir verstehen nach Römer 6, 1 bis 3, dass sie mit Christus in den Tod getauft sind und dass sie mit ihm auferstehen und leben werden, sind Dinge, die sind für uns ganz geläufig. Für die Jünger lag das noch in der Zukunft. Jesus wusste sicher genau, was er hier sagt. Die Jünger nicht. Und doch lassen sie sich darauf ein. Ja, doch sagen sie, das können wir. Da würde mich interessieren, das ist auch nicht so einfach zu beantworten, aber vielleicht könnt ihr aus eurer Erfahrung sprechen. Es mag ja auch ein andermal Situationen geben, wo wir merken, da fordert uns Jesus heraus. Und wir denken, das kann ich. Das kriege ich hin. Beispiel Endzeitszenarien. Da kommt noch eine globale Verfolgung, da wird es das Zeichen des Tieres geben und Sonntagsgesetzen, wer weiß was, ja? Und dann sage ich mir, ich kann das. Wie kann ich denn wirklich wissen, ob ich das kann, was da ein Kelch oder Taufe auf mich zukommt? Kann ich das überhaupt wissen, bevor es soweit ist?
Ich glaube, ich kann nur darauf vertrauen, dass Gott mir Kraft geben wird. Allein schaffe ich sowieso nicht. Also von dem her weiß ich, solange ich auf Gott vertrauen kann, kann ich durch alles durchgehen. Aber woher weiß ich, dass mein Gottvertrauen stark genug sein wird? Das ist auch Gnade. Also schlussendlich hängen wir da von der Gnade Gottes ab. Ja.
Ich führe da so einen Text von Ellen White an der Stelle für mich gerne an. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen auch. Sie sagt, in der Endzeit werden jene, die an Gott glauben, besondere Kraft erhalten von ihm, von der sie vorher keine Ahnung hatten. Also so ähnlich ging es mir in einer Lebenssituation mal, wo ich dachte, da komme ich nie durch. Und dann bin ich trotzdem durchgekommen. Und bis heute hatte ich den Eindruck, ich habe Kraft bekommen, die nicht meine war. Und das hat mir irgendwie gezeigt, ich glaube, ich kann da auf Gott wirklich vertrauen. Also ich wäre eher so eine Person, die sagen würde, ich glaube, ich schaffe das nicht. Aber ich bleibe einfach mal dran und schau mal, was passiert. Ich halte einfach an Jesus Christus fest und vertraue ihm. Und dann hoffe ich, dass dann in der Zeit besondere Kraft kommt. Und ich glaube, sie kommt. Ich habe es einmal erlebt. Und wenn Gott es will, werde ich es wieder erleben.
Vielleicht ist es genau das, was Jesus erwartet. Wenn ich mir Johannes und Jakobus anschaue, wenn ich mir Petrus anschaue, der noch am Abend vorher, der noch in der Nacht in Gethsemane sagt, er möchte mit Jesus sterben, der sogar sein Schwert tatsächlich zieht, um wenige Stunden später vor einer einfachen Magd Jesus zu verfluchen oder sich selbst zu verfluchen, zu sagen, er würde Jesus nicht kennen, dann war vielleicht gerade das das Problem. Ein gewisses Maß an Überheblichkeit und auf die eigene Stärke zu bauen, zu sagen, ich pack das schon. Während diejenigen, die sagen, ich weiß nicht, ob ich es packe, aber ich halte fest an Jesus, er wird mir helfen in den Momenten. Vielleicht haben die es gerade dann verstanden und sind bereit für diese Momente. Ja. Es gibt noch eine Begebenheit, die wir uns aber nur noch kurz ansehen können in diesem Kapitel. Es geht um die Heilung des blinden Bartimäus. Jesus kommt jetzt hier nach Jericho und begegnet dort einem Bettler am Wege. Bartimäus, wir fahren ja sogar einen Namen, was ja außergewöhnlich ist, ja. Und Jesus geht zu ihm hin und fragt ihn ganz offen, was er möchte, dass man ihm tue. Eigentlich ist es ganz offensichtlich. Er ist ja blind und er ist arm. Warum geht Jesus in dieser Situation und auch in manchen anderen so weit, dass er das Offensichtliche scheinbar übersieht? Dass er Fragen stellt, die nicht gefragt werden müssen?
Ich glaube, er möchte, dass der Bartimäus das formuliert. Er möchte, dass Bartimäus das formuliert, um es ihm zu erfüllen. So als ob wir beigebracht kriegten dadurch, komm doch mit deinen Anliegen zu Jesus und sag sie ihm. Komm doch.
Obwohl er sie ja kennt.
Und das ist doch auch etwas, was Kinder tun, nicht wahr? Dass sie einfach kommen und sagen, hast du, und dich mit hoffnungsvollen Augen anschauen, weil sie irgendwas von dir wollen. Mhm. Das ist typisch Kind. Und der Bartimäus, der kommt und verhält sich ja auch so, nicht? Und was willst du, dass ich tun soll? Und er sagt einfach. Grollt nicht und sagt, das ist doch vollkommen klar oder so. Na, er sagt es einfach.
Mhm. An dem, was ein Mensch auf diese Frage antwortet, zeigt sich sein Wesen. Jesus hat die Frage gerade vorher in meiner Bibel gegenüber gestellt, was wollt ihr, dass ich für euch tue? Und die Antwort ist, gib uns das jetzt zurecht, nur zu legen. Und hier fragt er, was willst du, dass ich für dich tue? Er will sehen. Und warum will er sehen, frage ich mich da. Ja klar, er ist blind. Ne? Vielleicht will er auch Jesus sehen.
Ja.
Ich will sehen. Und dann wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Wege. Das ist doch irgendwie wieder passend zu dem reichen Jüngling. Ne? Da ist einer, der hat einen Wunsch, Jesus erfüllt ihm und er folgt ihm nach.
Das ist irgendwie ein Happy End für dieses Kapitel. Ja? Vielleicht wurde deshalb damals auch dann der Bruch gemacht. Ja? Denn man hat vorher den reichen Jüngling, der es nicht packt. Vorher noch hat die Frage nach der Ehescheidung und das Ganze endet eher so wie, naja, ach, schwierig, vielleicht heiratet man besser nicht. Ja? Jesus und die Kinder, da müssen Leute ermahnt werden. Die Leidensankündigung, die Jünger verstehen es nicht. Nein, sie wollen noch den höchsten Platz in seinem Reich haben. Aber dann kommt der arme Blinde, der einfach nur darum bittet, dass zu können, was jeder andere kann, nämlich zu sehen. Das wirkt fast so wie Balsam auf Jesu Seele, dass jemand da ist, der einfach mal ganz ehrlich sagt, ich möchte einfach nur sehen können.
Und das Spannende ist ja, es scheint so, dass die davor alle das nicht wirklich sehen können. Also die scheinen alle blind zu sein zu dem, was Jesus ihnen versucht beizubringen. Ne?
Und so ist er dann derjenige, der nachfolgt. Ja? Der Einzige, von dem das jetzt hier gesagt wird, er folgt nach. Ich denke, das kann auch eine Lehre sein, was Fürbitte angeht. Wir hören einerseits Matthäus 6, Verse 7 und 8, dass wir nicht plappern sollen wie die Heiden. Gott weiß ja, was wir brauchen. Aber Jesus sagt nicht, dass wir nicht bitten sollen deshalb. Aber vielleicht sollen wir einfach wirklich so, wie du sagst, Heinz, wie ein Kind, zum Punkt hin, einfach, ich brauche das. Kannst du mir nicht helfen? Immer wieder zu Jesus kommen mit dem, was wir brauchen. Und wenn das Kraft ist, wenn es um Kelch oder Taufe geht oder was auch immer. Ich danke euch für die rege Beteiligung. Das war eine tolle Diskussion mit euch. Ein spannendes Kapitel, das wir hier betrachtet haben. Wir wollen miteinander zum Abschluss ein Gebet sprechen. Rebecca, darf ich dich bitten?
Vater im Himmel, wir wollen dir herzlich Danke sagen, dass du uns das Wort Gottes so ja, offen darlegst und dass wir so viele Begebenheiten aus Jesu Leben auch lesen und verstehen lernen dürfen. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir verstehen, auf welche Art wir dir voll nachfolgen können. Und wenn es welche Sachen gibt in unserem Leben, an denen unser Herz hängt, dass du uns da auch die Augen öffnen mögest, dass du uns hilfst, demütig vor dir zu wandeln und dass wir ja schlussendlich auch alle einmal in deinem Reich vereint sein können. In deinem Namen. Amen.
Amen. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen!